Vor kurzem hatten wir in unserer Gemeinde eine weitere Veranstaltung aus der Reihe Talk im Foyer. Es ging um die zweite Bitte des Vaterunsers, dein Reich komme. Bei der Vorbereitung wies mich Barbara Endell darauf hin, dass das Reich Gottes so oft in den Evangelien erwähnt wird, über 100 Mal, aber viel zu selten darüber gepredigt wird. Gut, dachte ich mir. Am 5. November, wenn die Gemeindeleitung auf Klausur ist und ich mal wieder predigen darf, dann kann ich ja dieser Statistik mal entgegenwirken und über das Reich Gottes predigen. Wir haben jetzt schon einen ganzen Abend darüber gesprochen und keine Angst, ich werde jetzt nicht diese ganze Veranstaltung wiederholen. Ich habe mir für heute eine der über 100 Stellen aus dem Neuen Testament rausgesucht, in der es um das Reich Gottes geht. Und ich werde sie gemeinsam mit euch unter die Lupe nehmen. Im Markus-Evangelium lesen wir: Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist Markus 1, Vers 14. 14, 15. Etwas kürzer fasst sich auch Matthäus. Da lesen wir, seit der Zeit, also als Johannes verhaftet worden war, fing Jesus an zu predigen und sagte: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus beginnt seine Predigtätigkeit mit dem Hinweis auf das Reich Gottes, auf das Himmelreich. In vielen Gleichnissen geht es Jesus darum, den Menschen das Reich Gottes zu erläutern. Das Gleichnis vom Senfkorn, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom Gastmahl. Aber auch sein Handeln, seine Wunder, sein Umgang mit gerade mit Außenseitern und Ausgestoßenen sollten seinen Mitmenschen das Reich Gottes sichtbar und verstehbar machen. Drei Fragen möchte ich mit euch in dieser Predigt betrachten. Erstens, was ist das Reich Gottes? Zweitens, was meinte Jesus damit, als er sagte, das Reich Gottes sei nahe herbeigekommen? Und drittens, was hat das mit mir zu tun? Also erstens, was ist das Reich Gottes überhaupt? Das Reich Gottes oder Himmelreich ist ein Begriff, der in den synoptischen Evangelien an die 100 Mal vorkommt. Im Griechischen steht an dieser Stelle Basileia tou theou, beziehungsweise Basileia ton uranon, also die Basileia Gottes oder die Basileia der Himmel. Im griechischen Wort Basileia steckt das Wort für König. Basileia bedeutet eigentlich oder bedeutet sowohl Königreich als geografische Größe, aber auch Königtum als Regierungsform und auch ganz konkret Königsherrschaft. Für die Menschen der damaligen Zeit schwangen diese drei Aspekte immer in dem Wort Basileia mit. Beim Übersetzen muss man sich für eine Bedeutung entscheiden. Und die meisten Übersetzer entscheiden sich für Königreich bzw. nur Reich. Aber wir müssen uns beim Lesen der biblischen Texte im Klaren sein, dass für die Leute damals eben Basileia alles drei war und dass es sich beim Reich Gottes nicht bloß oder vielleicht auch gar nicht oder zumindest nicht nur um eine geografische Größe wie das Römische Reich handelt. Das zeigt, dass Übersetzen eigentlich auch wirklich schwierig ist, denn wir haben bestimmte Assoziationen, wenn wir das Wort Reich, Königreich hören, und wenn die griechisch sprechenden Leute damals Basileia hörten, hatten sie halt auch ganz viele Assoziationen, die da mitschwangen, und beim Übersetzen muss man sich halt auf eine Sache einigen. Ich versuche das immer meinen Lateinschülern zu erklären, dass es eigentlich, je besser man eine Sprache kann, viel schwieriger ist zu übersetzen. Die glauben mir das nicht immer so ganz, aber es ist tatsächlich so. Hinzu kommt noch im Übrigen, dass Jesus diesen Begriff gar nicht neu erfunden hat, also abgesehen davon, dass Jesus zu seinen Zuhörern gar nicht Griechisch, sondern Aramäisch gesprochen hat, sondern dass er sich auf einen Bezug aus dem Alten Testament oder einen Begriff aus dem Alten Testament bezieht. Malkut. Das ist sozusagen die Entsprechung für Basileia im Hebräischen. Und das taucht auch schon im Alten Testament auf. Jesus kannte das natürlich. Und das heißt, wenn er etwas über das Reich Gottes, das Königreich, die Königsherrschaft, das Königtum geredet hat, schwang das natürlich auch alles mit. Wenn wir von der Basileia Gottes sprechen, müssen wir erst einmal anerkennen, dass Gott König ist. Diese Vorstellung ist fest im Alten Testament verankert. Gott ist der König von Israel. So war es zumindest ursprünglich gedacht. Wer die Geschichte des Volkes Israel kennt, weiß aber, dass an einem bestimmten Punkt der Geschichte das Volk einen menschlichen König haben wollte, so wie das die anderen Völker ringsherum auch hatten. Mit Saul, David, Salomon begann dann die Zeit der Königsherrschaft oder die Königszeit in Israel. Und das Volk merkte ziemlich schnell, dass ein menschliches Königtum auch Nachteile hat. Dass nicht jeder König nach Gottes Vorstellung lebt. Und so entwickelte sich parallel zur Herrschaft der menschlichen Könige die Vorstellung vom Königreich, Königtum Gottes, das eines Tages sichtbar werden würde. Eng verknüpft mit der Vorstellung des Messias, der diese Königsherrschaft einläuten würde. In diesem Königreich würde dann auch Shalom herrschen. Ebenfalls ein wunderbares Wort, das auch mit Frieden allein zu unreichend übersetzt ist. Aber das wäre jetzt eine andere Predigt. Zur Zeit Jesu war der Wunsch nach dem Beginn der Königsherrschaft Gottes wieder sehr groß. Das Land war von den Römern besetzt. Und viele Leute wünschten sich den Tag des Herrn herbei, der dafür sorgen würde, dass die Römer endlich aus dem Land vertrieben würden. Und es gab ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie das geschehen sollte oder wann das geschehen sollte. Die Pharisäer zum Beispiel, die Frommen, kennen wir aus dem Neuen Testament, die waren der Überzeugung, wenn alle Juden an einem Tag alle Gebote Gottes halten, dann kommt der Messias. Die Zeloten, die Guerillakämpfer der damaligen Zeit, die waren der Überzeugung, dass der Messias dann kommen würde, wenn die Juden die Sache endlich selbst in die Hand nehmen würden und eigenhändig gegen die Römer kämpfen und die Römer aus dem Land vertreiben. Und dann gibt es da noch Johannes dem Täufer. Der hat ebenfalls gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die gleichen Worte, die Jesus dann auch aufgreift. Für Johannes war aber das Nahen des Himmelreiches ganz stark mit diesem Tag des Herrn, dem jüngsten Gericht, dem Endgericht verbunden. Er forderte seine Zuhörer zur Umkehr, zur Buße auf, damit sie dem Zorn Gottes entgehen. Jesus hat diese Predigt von Johannes dem Täufer nach dessen Verhaftung aufgegriffen. Aber was meinte Jesus damit? Jesus war während seiner Zeit auf Erden mit Worten und Taten damit beschäftigt, den Leuten klarzumachen, was die Basileia Gottes ist. In vielen seiner Gleichnisse geht es darum, aber auch in der Bergpredigt, dem Grundgesetz des Reiches Gottes, und nicht zuletzt auch in den vielen Wundern, die er getan hat und durch die er den Menschen einen Vorgeschmack auf die Basileia gegeben hat. Was aber meinte Jesus nun zu Beginn seiner Tätigkeit, als er sagte, die Basileia Gottes sei nahe herbeigekommen? Fasste er diese Aussage zeitlich auf? Oder örtlich? Was hatte er vor Augen? Ein Königreich? Ein Königtum? Eine Königsherrschaft? Die Vorstellung von Johannes dem Täufer, dass mit dem Himmelreich der Tag des Herrn naht, mit Feuer und Schwefel für die, die nicht Buße getan haben, hat sich nicht bewahrheitet. Die Urgemeinde, die ersten Christen, gingen noch davon aus, dass das Ende der Welt nahe sei. Und auch durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch gab es immer wieder Zeiten, in denen die Menschen davon ausgingen, dass das Ende der Welt jetzt aber wirklich bald gekommen sei. Was sagt Jesus in seiner Predigt? Er beginnt mit, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Auch hier lohnt wieder ein Blick in den griechischen Text. Für den Begriff Zeit, für unser deutsches Wort Zeit, gibt es im Griechischen drei verschiedene Worte. Chronos, Äon und Kairos. Kairos, das Wort, das an dieser Stelle steht, ist eins meiner Lieblingswörter. Mein Mann ist immer völlig genervt von mir, wenn ich damit komme. Kairos bedeutet das rechte Maß, der rechte Ort und der rechte günstige Zeitpunkt oder die rechte günstige Zeit. Und dieser Begriff steht in der Philosophie für den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt einer Entscheidung oder Handlung. Ein Kairos darf man nicht verstreichen lassen. Zum Beispiel ein Heiratsantrag. Mein Mann ist nicht da heute, ne? Deswegen kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Im Neuen Testament bedeutet Kairos die festgesetzte Zeit im Plan Gottes. Die Zeit, in der Gott handelt. Es handelt sich also nicht um irgendeinen Zeitpunkt, an dem Jesus mit seiner Predigttätigkeit beginnt, sondern es ist der Zeitpunkt, der Kairos. Und offensichtlich war damals vor 2000 Jahren nicht der Kairos, nicht die festgesetzte Zeit im Plan Gottes, um die Welt untergehen zu lassen. Um welchen Kairos handelte es sich denn nun damals? Um welchen Teil im Plan Gottes mit dieser Welt? Was meinte Jesus, als er sagte, die Basileia Gottes sei nahe herbeigekommen? Ich denke, Jesus hat damit sein eigenes Auftreten gemeint. Das finden wir auch in einer anderen Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, in der Jesus in der Synagoge in Nazareth aus Jesaja 61 vorliest, einer Stelle, in der es auch um den Messias und das künftige Friedensreich geht. Und im Anschluss an die Textlesung sagt er in Lukas 4, Vers 22, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. In Jesus ist Gott Mensch geworden. In gut anderthalb Monaten feiern wir das auch wieder. Damit wurde damals, vor rund 2000 Jahren, ein Stück der Basileia Gottes sichtbar, begreifbar. Ähnlich kann man dann auch die Geschichte aus Lukas 17 in Vers 20 folgende verstehen. Als er, Jesus, von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, seht hier oder dort. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hier macht Jesus deutlich, dass die Basileia Gottes schon gegenwärtig ist, nicht irgendwo in der jenseitigen Welt, und dass sie auch nicht mit Pauken und Trompeten, mit Feuer und Schwefel kommen muss, so wie es sich Johannes der Täufer vorgestellt hat. Das wird auch deutlich in Gleichnissen wie dem Gleichnis vom Senfkorn oder von der Saat, die im Verborgenen wächst. Das Reich Gottes ist also nicht irgendwo im Jenseits. In seinen Wundern gab Jesus den Menschen einen Eindruck davon, wie die Basileia Gottes konkret aussieht. Kranke werden gesund, Außenseiter werden in die Gemeinschaft integriert und alle werden satt. Es geht Jesus darum, dass Menschen Gottes Gegenwart im Hier und Jetzt erfahren. Ein Stück Himmel auf Erden sozusagen. Andererseits gibt es im Neuen Testament auch genügend Stellen, in denen Jesus vom Reich Gottes als etwas Zukünftigen redet. Als etwas, das noch nicht da ist. Dein Reich komme, haben wir vorhin gebetet. Und auch in den Verheißungen, den Seligpreisungen der Bergpredigt heißt es, selig sind die, denn ihrer ist das Himmelreich. Und auch das weist auf einen noch nicht Zustand hin. Was erfahren wir von Jesus über dieses zukünftige Himmelreich oder die zukünftige Basileia? Zum Beispiel, dass das gemeinsame Essen und Feiern dort eine große Rolle spielt. Diesen Aspekt beschreibt Jesus in vielen Gleichnissen. Und beim letzten Abendmahl verheißt er seinen Jüngern, Matthäus 26, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Das ist einer meiner Lieblingsverse in Bezug auf die Basileia Gottes. Denn hier wird Jesu Sehnsucht deutlich, mit uns gemeinsam irgendwann einmal im Reich seines Vaters zu feiern. Und ganz am Ende seines irdischen Lebens, beim Verhör durch den römischen Statthalter Pilatus, macht Jesus deutlich, dass seine Basileia eine jenseitige ist. Da sagt er den berühmten Satz in Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Etwas verwirrend, oder? Insgesamt kann man also sehen, die Basileia Gottes hat viele Aspekte. Einen gegenwärtigen und einen zukünftigen. Einen diesseitigen und einen jenseitigen. Sie ist bereits durch Jesu Wirken auf Erden angebrochen. Sie wächst im Verborgenen. Manchmal blitzt sie auch heute noch auf. Und eines Tages wird sie für alle sichtbar. Daraus ergibt sich jetzt natürlich die Frage, und was hat das mit mir zu tun? Es gibt verschiedene Perspektiven, von denen aus ich mich dem Reich Gottes nähern kann. Je nach meinem Charakter oder meiner spezifischen Lebenssituation. Das heißt, welcher Aspekt für mich gerade relevant ist, kann sich auch immer wieder ändern. Vielleicht bin ich gerade in einer Lernphase. Ich lese die Evangelien und lerne, was Jesus über das Reich Gottes gesagt hat. Ich staune über die Vielfalt der Aspekte. Wenn ich heute nach Hause komme, schnappe ich mir gleich meine Konkordanz und lese alle 100 Stellen im Zusammenhang durch. Vielleicht erlebe ich aber auch gerade eine Wüstenzeit und finde Kraft und Trost im Vertrauen auf das Reich Gottes, in dem Gott alle Tränen abwischen wird. Das macht aus der Wüste nicht gleich einen blühenden Garten, aber es kann mir Zuversicht für die Zukunft schenken. Vielleicht fühle ich mich aber auch gerade als Arbeiter im Weinberg. Ich bin von Gott begeistert und baue tatkräftig am Reich Gottes mit. Ich merke, dass Gott mich gebraucht, um diese Welt ein bisschen mehr nach seinen Vorstellungen zu prägen. Ich kann es kaum noch erwarten, dass dieser Gottesdienst endlich vorbei ist und dann auf geht's. Vielleicht merke ich aber auch, dass ich nicht mehr so kann wie früher. Dass sich mein Leben dem Ende zuneigt. Das erlebe ich gerade bei meiner Schwiegermutter. Und das Wissen um das Reich Gottes, das bald kommt oder wo ich bald hingehe, erfüllt mich geradezu mit Sehnsucht. Ich freue mich darauf, bald bei Jesus zu sein und die Leute wiederzusehen, die schon vorausgegangen sind. Vielleicht merke ich aber auch, dass bei allem Engagement in der oder für die Gemeinde meine persönliche Beziehung zu Gott auf der Strecke bleibt. Ich muss lernen, dass das Reich Gottes nicht nur in Heidelberg, sondern auch in mir wachsen soll. Dass ich mir also künftig nicht nur Zeit für Gott, sondern auch Zeit mit Gott nehme. Vielleicht hast du dich wiedererkannt. Vielleicht hast du aber auch noch einen ganz anderen Zugang zur Basileia Gottes. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch nachher beim Kirchencafé ein bisschen darüber austauscht. Wir sind aber noch nicht am Ende. Jesus verbindet seine Predigt vom Reich Gottes mit dem Aufruf zur Buße. Tut Buße. Das ist etwas, was wir in unseren freikirchlichen Gemeinden ja gar nicht mehr kennen. Das gehört doch zu den Katholiken, oder? Büßerhemd, schwarze Kapuzen, irgendwelche Flagellanten. Buße, das kennen wir doch eher vom zu zahlenden Bußgeld, wenn wir zu schnell gefahren sind. Oder aus Redewendungen wie, das wirst du mir büßen. Auch hier hilft wieder ein Blick in den Originaltext. Das Wort, das an dieser Stelle im Griechischen steht, metanoeo, bedeutet hinterher bedenken. Jetzt habe ich gerade die Zeile verloren, das ist aber die wichtige Bedeutung. Hinterher bedenken, seinen Sinn ändern und bereuen. hinterher bedenken. Das ist doch eine tolle Formulierung. Wann nehmen wir uns mal Zeit in unserer schnelllebigen Zeit? Einmal die Zeit, unser Leben oder auch nur den vergangenen Tag oder vielleicht sogar nur das gerade geführte Gespräch hinterher zu bedenken. Aus dem Bedenken kann dann auch gegebenenfalls eine Sinnesänderung oder auch Reue kommen, je nachdem. Was hat es aber nun mit der Buße auf sich? Wir denken ja, wie gesagt, bei Buße eher an Strafe, Bußgeld. Dieser Vorstellung liegt ein Missverständnis bei der Übersetzung theologischer Inhalte vom Griechischen ins Lateinische zugrunde, aber damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Wer das wissen will, kann nachher nochmal zu mir kommen. Das deutsche Wort Buße leitet sich aber vom deutschen Wort besser ab. Tut Buße heißt dann bessert euch. Und das kommt dem ursprünglichen ändert eurem Sinn ja auch wieder näher. Ich habe bisher den deutschen Text meiner Lutherbibel zur Grundlage genommen. Andere Übersetzungen, modernere Übersetzungen haben dieses missverständliche Tut Buße auch moderner übersetzt. Zum Beispiel ändert euer Leben. Gute Nachricht. Oder kehrt um zu Gott. Hoffnung für alle. So sehr ich meine Lutherbibel auch schätze, ist das vielleicht doch die bessere Übersetzung für die heutige Zeit. Ändert euer Leben. Kehrt um zu Gott. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal Gottes Stimme, die zu dir spricht, ändere dein Leben, kehr um, ich warte auf dich. Dann hör nicht weg. Probier es aus. Gott freut sich auf dich. Vielleicht hast du das mit der Bekehrung aber auch schon vor 30 Jahren damals im Zelt gemacht. Aber mittlerweile hast du dich wieder umgedreht und bist Gott davongelaufen. Vielleicht auch nicht zum ersten Mal. So wie das der jüngere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn gemacht hat. Dann kann ich dir nur empfehlen, mach es wie der verlorene Sohn. Kehr um. Du musst nicht warten, bis du bei den Schweinen gelandet bist. Dein Vater im Himmel wartet jetzt schon auf dich und er wartet sehnsüchtig auf dich. Oder du bist eher der ältere Bruder aus dem gleichen Gleichnis. Auch ein verlorener Sohn, der vor lauter Arbeit auf dem Hof die Herzensverbindung zum Vater verloren hat. Er ist nicht äußerlich weggerannt, aber er hat sich innerlich vom Vater abgewandt. Auch du kannst umkehren. Gott wartet mit offenen Armen auf dich und er will auch für dich das Festkalb schlachten und gemeinsam mit dir feiern. Zum Schluss können wir noch sehen, dass Jesus nicht bei seiner Aufforderung zur Umkehr stehen geblieben ist. Der Satz geht zumindest im Markus-Evangelium noch weiter. Tut Buße bzw. kehrt um und glaubt an das Evangelium. Gott möchte, dass wir dem Evangelium, der guten Nachricht und damit letztlich ihm vertrauen. Und was ist diese gute Nachricht? Am prägnantesten ist sie für mich in Johannes 3, Vers 16 zusammengefasst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.